Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Beat Abbe im Hinblick auf eine Evangelisation zu Ihnen zum Thema «Das Evangelium weitersagen». Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Epheser Kapitel 6, die Verse 14 und 15 und Matthäus Kapitel 28, Vers 19, gelesen von Michael Zehnder. Weiter hören wir noch das Lied «Was will der Herr, wenn ich sein Eigen bin?», gesungen und gespielt von der Gemeinde zusammen mit dem Musikteam mit Nathalie Horter, Roger Schmidli, Sarah Bürgin, Sharon Bertschinger, Michael Schuler und Robert Roos. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Epheser 6, 14 und 15. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Und als zweite Bibelstelle wechseln wir zu Matthäus 28, den Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Vielen Dank, da haben Sie Jesus jetzt aber ein unglaubliches Versprechen gegeben. Das ist schon sehr heikel, ihm so etwas einfach zu sagen, aber ich hoffe, dass es von Herzen kommt. Ich freue mich sehr, heute Morgen bei Ihnen zu sein, ich freue mich auch auf die Evangelisation Und Michael hat mich gebeten, noch etwas zu meiner Person zu sagen. Ich heiße Beat Abri, bin seit 1985 im vollzeitlichen Dienst. Ich war zuerst Pastor in zwei Gemeinden, zunächst Sulgen, dann Evretikon. Ab 1990 oder 91 war ich 50% als Evangelist unterwegs und dann ab 1996 100%ig bis heute. Ich habe einige Jahre bei Jans Team gearbeitet und dann bin ich wieder zurückgekehrt in den Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Ich bin tätig mehrheitlich in Deutschland und in der Schweiz, in Europa, manchmal auch darüber hinaus. Wir sind seit 39 Jahren verheiratet, das seit 1985, und seit 1994 sind wir richtig gut verheiratet. Wir sind holprig in die Ehe eingestiegen. 1994 hatten wir wirklich eine ziemliche Krise und es war nicht ganz selbstverständlich, ob wir diese Krise überstehen werden. Aber Jesus hat es uns wirklich geschenkt und wir sind sehr dankbar. Ich liebe heute meine Frau mehr als ganz am Anfang. Wir sind verheiratet, wir haben drei Kinder, die sind auch schon wieder alle verheiratet. Wir haben 6 Enkel im Moment, davon leben 5. Das 6. Enkelin ist gestorben an einer schweren Malaria. Unsere älteste Tochter und ihre Familie waren in Guinea in der Mission und sie ist dann dort an einer schweren Malaria erkrankt, ist gestorben. Sie wurde 3 Monate und 1 Tag alt. Meine Frau arbeitete als Krankenschwester, ist jetzt seit einiger Zeit auch pensioniert, aber Sie kennen ja Pflegenotstand, sie arbeitet im Pool und sie kommt relativ oft dran. Dann arbeitet sie seit vielen Jahren ehrenamtlich in einer Rotlichtmilieu aufsuchenden Arbeit. Gut, Sie merken schon, es geht ins Thema hinein, das Evangelium weitersagen. Und ich lese Ihnen noch einmal Epheserbrief Kapitel 6, den 15. Vers. Es ist ein Teil der Waffenrüstung. Die Bibel sagt hier, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses bekannte frühere Heilslied kennen, die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Manche nicken. Das Lied geht ja so weiter und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Ich habe aber manchmal den Eindruck gehabt, wenn wir früher dieses Lied vor allem gesungen haben, dass viele Christen es so weiter singen und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Das ist ja immer wieder die Frage, wer ist verantwortlich, dass Menschen Jesus kennenlernen? Wer ist verantwortlich, dass Menschen in dieser Gegend und dort, wo sie wohnen, wirklich Jesus kennenlernen? Und da gibt es 2 Extrempositionen. Da gibt es mal die einen, die sagen, ja, Gott ist verantwortlich, Gott muss wirken. Und dann gibt es die andere Extremposition, das sind eher so ein bisschen die Aktivisten, die sagen, wir sind verantwortlich, wir müssen hingehen, wir müssen den Menschen das Evangelium sagen. Und die Frage stellt sich ja, wer hat Recht? Nun, Sie sind eine gut geschulte Gemeinde und darum bin ich überzeugt, das wissen Sie natürlich, beide haben Recht. Auf der einen Seite muss Gott wirken. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater gibt sie mir. Oder Jesus hat gesagt, der Heilige Geist muss der Welt die Augen auftun über ihre Sünde, damit sie das überhaupt erkennen. Oder der Heilige Geist muss Jesus verherrlichen, muss Zeugnis von ihm abgeben, damit sie das Kreuz überhaupt verstehen, was da passiert ist, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Also, Gott ist verantwortlich. Aber dann sind auch wir verantwortlich. Noch einmal unser Text, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Mit anderen Worten, seid bereit zu evangelisieren. Oder der Missionsbefehl, den Michael vorgelesen hat, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Dabei hat Jesus uns zu diesem Auftrag ein wunderbares Versprechen gegeben. Er hat nämlich gesagt, dass wir göttliche Kraft bekommen für diesen Auftrag. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Göttliche Kraft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in Ihrem Gemeinde ist, wie Ihre jungen Leute reden, aber viele junge Leute reden ja heute Denglisch. Also, die reden dann nicht von göttlicher Kraft, die wir brauchen, sondern sie reden von Power. Also so nach dem Motto, auf die Dauer hilft nur Power. Und es ist keine Frage, wenn Sie missionarisch aktiv sind, dann wissen Sie, dass Sie diese Kraft brauchen. Wenn Sie beispielsweise allein in der Familie Christ sind oder in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz oder in der Schule und Sie sind ein offensiver Christ, also Sie reden von Jesus, Sie versuchen Menschen für Jesus zu gewinnen, dann brauchen Sie diese göttliche Kraft. Und das Wunderbare ist, Jesus hat es uns versprochen. Das Thema heute Morgen lautet das Evangelium weitersagen. Ich habe drei Fragen, die ich gleich beantworten möchte. Die erste Frage, warum weitersagen? Warum sollen wir das Evangelium weitersagen? Sie haben das vielleicht auch schon mal erlebt, was ein wertvoller Mitarbeiter in einer Evangelisation erlebte. Die Woche war vorbei und dann kam er ziemlich frustriert auf mich zu und sagte, Beat, jetzt musst du dir einfach mal Zeit nehmen für mich, ich muss mit dir reden. Und dann erzählte er, dass er im Vorfeld auf diese Evangelisation 40 Menschen ganz persönlich eingeladen hat. Im Verlauf der Woche ging er noch einmal einigen Leuten nach. Einer Frau hat er zum Beispiel geholfen beim Umzug, nur in der Erwartung, dass diese Person kommt. Und dann sagte er, aber von all denen, die ich eingeladen habe, ist nicht eine Person gekommen. Haben Sie das schon mal erlebt? Bin ganz sicher. Und einige von Ihnen werden es im Februar so erleben. Wenn man so etwas erlebt, fragt man sich natürlich schon, ja, warum soll ich denn überhaupt das Evangelium weitersagen, wenn die Leute kein Interesse haben? Ich möchte Ihnen zwei Gründe nennen, warum ich es gerne mache, warum ich gerne den Menschen das Evangelium erkläre. Es gibt natürlich noch viel mehr andere Gründe, aber aus Zeitgründen einfach mal diese zwei Punkte. Das erste: Jesus ist der Einzige, der eine von Gott getrennte Welt mit Gott zusammenbringen kann. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch seine Sünden zunächst einmal getrennt von Gott ist. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und sehen Sie, da kann sich ein Mensch noch so bemühen, er kann sich noch so anstrengen, er kann versuchen, gute Werke zu tun, er kann versuchen, religiös zu sein, er kann die Sakramente über sich ergehen lassen und vieles mehr. Er kommt durch alle diese Dinge dem lebendigen Gott keinen Millimeter näher. Der Einzige, der uns mit Gott zusammenbringen kann, ist Jesus Christus. Darum ist er am Kreuz gestorben. Und ich bitte Sie heute Morgen einfach, stellen Sie sich Jesus einmal vor in Gedanken, wie er dort an diesem Kreuz hängt. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, das Blut läuft ihm über das Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm ungefähr so lange Nägel hier durch die Hände und vermutlich auch durch die Füße geschlagen. Er hängt in einer unnatürlichen Art und Weise an diesem Kreuz. Fieberdurst quälen ihn. Er ist dem Ersticken nahe. Das heißt, bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Die Arme und Beine schwellen an. Und es gibt Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart am Kreuz war etwas vom Brutalsten, was der Mensch je erfunden hat. Aber ich sage Ihnen etwas, diese körperlichen Schmerzen, bei denen es uns so den Magen zusammenzieht, wenn wir darüber nachdenken, waren für Jesus nicht das Schlimmste. Sondern das Schlimmste für Jesus war, als er an diesem Kreuz hing und dass er von seinem himmlischen Vater verlassen wurde. Er hängt dort und dann presst er aus seinen Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wissen Sie, Jesus hat das nicht leichtfertig gesagt, wie wir das vielleicht manchmal sagen, sondern er erlebte dort die tiefste Gottverlassenheit. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Hölle. Wenn ein Mensch einmal in der Hölle ist, ist er von Gott verlassen. Und Jesus hat das über sich ergehen lassen, damit wir es nicht erleben müssen. Und jetzt kommt das Schöne, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, wenn er zu Jesus umkehrt, wenn er sich bekehrt, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und ihm seine Sünden bekennt. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn ein Mensch bewusst Jesus im Glauben in sein Leben aufnimmt, die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. In dem Moment, wo ein Mensch das tut, wird er versöhnt mit dem lebendigen Gott. Er bekommt Vergebung der Sünden. Er wird ein Kind des lebendigen Gottes. Gott wird sein himmlischer Vater. Wenn er stirbt, kommt er in den Himmel. Und von diesem Moment an weiß er, dass er in den Himmel kommt. Und das alles ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber Sie müssen sich im Klaren sein, Jesus ist der einzige Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Wie viel ist niemand? Niemand ist niemand. Das heißt, alle Menschen, die sich nicht für Jesus entscheiden, werden mal ewig verloren gehen. Und das müssen Sie jetzt vor Augen malen. Das ist Ihr Freund, das ist Ihr Arbeitskollege, Ihr Schulkollege, das ist Ihr Nachbar. Sie können irgendjemanden nennen. Jetzt wird's konkret. Die gehen alle verloren, wenn sie Jesus nicht kennenlernen. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Menschen das Evangelium weitersagen. Darf ich fragen, sind Sie motiviert? Dürfen Sie schon reagieren, sonst komme ich nicht im Februar. Sind Sie motiviert? Ja. Ich möchte noch einen zweiten Grund sagen, warum ich das Evangelium gerne verkündige. Jesus kann unser Leben in einer Art und Weise verändern, wie das sonst niemand kann. Der beste Psychotherapeut, der beste Psychiater ist dazu nicht in der Lage. Die Bibel sagt an einer Stelle, ist jemand in Christus? Also ist er mit Jesus verbunden? Ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen. Und ich staune immer wieder, wenn ich Menschen erlebe, die eine klare Entscheidung für Jesus treffen und wirklich radikal verändert werden. Ich denke an einen jungen Mann, mit 17 schon in einem furchtbaren Milieu. Er hatte viele sexuelle Probleme, viele Süchte, viele Gebundenheiten. Die Psychiater schrieben ihn ab, unheilbar Psychopath. Er wird von einem Arbeitskollegen in eine Zeltevangelisation eingeladen, Sie wissen, was das ist. Und dort hört er zum ersten Mal das Evangelium von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus unser Leben verändert, dass er unser Leben verändert. Er ist tief angesprochen. Am Ende des Abends ruft der Referent nach vorne. Er spürt ganz genau, ich bin gemeint, ich müsste Jesus jetzt eine Antwort geben. In seinem Leben beginnt ein innerer Kampf zu popen, aber er schafft es nicht. Der Abend ist vorbei, fluchtartig verlässt er das Zelt, steigt in sein Auto, braust davon und denkt, da gehe ich nie mehr hin. Das ist ja Psychoterror, was die Christen da machen. Am nächsten Abend, er weiß nicht warum, ein Wunder, sitzt er wieder unter den Zuhörern. Wieder hört er das Evangelium, wieder von der Liebe Gottes, wieder Jesus verändert, wieder ruft zur Entscheidung. Und dieses Mal erlebt er das völlig anders. Er wird innerlich ruhig, nimmt seinen ganzen Mut zusammen, geht nach vorne, hat ein langes, seelsorgliches Gespräch. Am Ende übereignet er Jesus sein Leben von ganzem Herzen. Und dann geht er nach Hause. In der nächsten Woche habe ich ihn besucht. Ich war Pastor dort, Nacharbeit. Ich klingel an seiner Tür. Er öffnet sie mir, zwei leuchtende Augen begegnen mir. Ich gehe in seine Bude, wir setzen uns an den Boden. Und dann beginnt er zu sprudeln und er sagt, Beat, in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Meine sexuellen Perversionen sind weg, meine Süchte und Gebundenheiten sind weg. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht nach anderen Menschen. Weißt du, ich war immer ein Einzelgänger. Aber ich freue mich, die Leute deiner Kirche kennenzulernen. 3 Monate nach seiner Entscheidung für Jesus versöhnt er sich mit seinem Vater, mit dem er jahrelang im Streit gelebt hat. Als ich Jahre später wieder in der Gegend war, dann als Referent, hat man mir erzählt, inzwischen ist er verheiratet. Die Liebe Gottes hat ihn verändert. Ich weiß natürlich, dass diese Veränderung nicht immer so schnell von einem Augenblick auf den anderen geht. In vielen Fällen ist es mehr ein Prozess, der aber damit beginnt, dass ein Mensch Jesus um Vergebung bittet und ihn einlädt, in sein Leben hineinzukommen. In einem alten Lied heißt es, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn Herr sein ließest, ganz und gar. Das ist der zweite Grund, warum ich gerne das Evangelium weitersage. Also noch einmal, der erste, Jesus versöhnt uns mit Gott. Und der zweite, Jesus verändert unser Leben. Sind Sie motiviert? Ja, jetzt fragen Sie nicht Nein zu sagen. Und damit komme ich zum zweiten. Wie weitersagen? Wie sollen wir das Evangelium weitersagen? Und ich sage Ihnen, es gibt nur eine richtige Antwort. Wir müssen von Jesus gepackt und ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir andere Menschen für Jesus ergreifen. Und schauen Sie, in diesem Punkt haben viele Gemeinden in den letzten 30 Jahren ganz große Fehler gemacht. Man hatte immer den Eindruck, wir müssen nur die richtige Methode anwenden. Wenn wir dies machen oder jenes machen, dann funktioniert's. Und ich möchte richtig verstanden sein. Jawohl, wir müssen uns überlegen, wie können wir den postmodernen Menschen erreichen? Das ist ganz klar. Aber soll ich Ihnen sagen, die Methode ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir von Jesus gepackt, dass wir von Jesus ergriffen sind. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, das ist vielleicht unglaublich hart. Wenn in einer Gemeinde viele Christen von Jesus gepackt und ergriffen sind, kann diese Gemeinde machen, was sie will. Menschen kommen zum Glauben, garantiert. Menschen entscheiden sich für Jesus Christus. Die Gemeinde wächst. Wenn in einer Gemeinde viele Christen schlaffig sind, also eben nicht wirklich missionarisch aktiv, nicht wirklich von Jesus gepackt und ergriffen, kann die Gemeinde auch machen, was sie will. Es funktioniert nicht. Es kommen nur wenige Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Also die entscheidende Frage ist, wir müssen von Jesus gepackt sein, wir müssen von ihm ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Und jetzt frage ich Sie, sind Sie von Jesus gepackt? Sind Sie von ihm ergriffen? Sind Sie von ihm wirklich begeistert? Sie sagen jetzt vielleicht, Beat, wie soll das geschehen? Kann ich sagen, Hände aus dem Hosensack und ich spucke jetzt in die Hände und ab morgen bin ich von Jesus gepackt und ergriffen? Ich sage Ihnen auch hier zwei Dinge, die wichtig sind, dass wir wirklich von Jesus ergriffen werden. Das erste, wir müssen Menschen der Stille sein. Wir müssen Menschen sein, die regelmäßig die Bibel lesen, die regelmäßig beten, auch missionarisch nach außen beten. Ich sage Ihnen, die entscheidendsten Stunden unseres Lebens sind die Stunden der Stille. Ob Gott sie gebrauchen kann oder nicht, hängt davon ab, ob sie ein Mann oder eine Frau des Gebetes sind und des Bibellesens sind. Und ich sage Ihnen, es beginnt bei Ihnen und bei mir, nicht beim anderen. Wissen Sie, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich stehe manchmal in Gefahr, schaue ich meine Gemeinde an, dann denke ich, wenn die anderen ein bisschen mehr Pep unter dem Internet, ein bisschen mehr Feuer, würde es in unserer Gemeinde ganz anders aussehen. Das ist ganz verkehrt. Wenn ich von Jesus gepackt bin, wenn ich von ihm ergriffen bin, dann sieht das Kreise in meinem Umfeld, die Christen in meinem Umfeld sind von Jesus gepackt und ergriffen. Wenn die wieder von Jesus gepackt und ergriffen sind, sieht es wieder Kreis in ihrem Umfeld und wieder Kreis in ihrem Umfeld. Und so kann es sein, innerhalb von kürzester Zeit, dass eine Gemeinde von Jesus gepackt und ergriffen ist. Und wenn das passiert, dann schwappt die Bewegung normalerweise über auf die ungläubige Umgebung. Weil die Menschen plötzlich merken, die Christen glauben ja, was sie glauben. Und sie leben auch so. Sie sind nicht nur einfach ein bisschen komisch, dass sie jeden Sonntag in den Gottesdienst laufen, statt dass sie brunchen. Sondern sie lieben Jesus. Und das steckt an. Haben Sie sich schon mal mit Erweckungsberichten auseinandergesetzt? Erweckungen haben immer in der Gemeinde angefangen. Häufig in kleinen Gruppen, 30, 50 Leute, die waren von Jesus gepackt und ergriffen. Und dann ging das über auf die Umgebung und Menschen haben sich in größerem Maß für Jesus entschieden. Wir müssen also Menschen der Stille sein, Menschen des Gebetes und des Bibellesens. Und jetzt sage ich noch etwas für die Gemeinde. Wenn Sie wirklich Ausstrahlung haben wollten, dann wäre es ganz wichtig, dass möglichst alle von Ihnen die Gebetsstunden besuchen. Darf ich Ihnen das sagen? Es ist so. Es gibt praktisch keinen Grund, die Gebetsstunde nicht zu besuchen. Okay, wenn Sie ein kleines Kind haben, aber dann können Sie abwechseln. Einmal geht der Mann, einmal geht die Frau. Oder das können Babysitter machen. Es gibt eigentlich keinen Grund. Und wenn Sie wirklich Ausstrahlung haben möchten, nehmen Sie das ganz, ganz ernst, was ich heute sage. Wenn wir Erweckungsberichte anschauen, auch aus der heutigen Zeit, nicht nur aus der Vergangenheit, an manchen Orten in der Welt, dann merkt man, da waren Christen, die gebetet haben. Und das hat man nicht nur persönlich gesehen, sondern eben auch in der Gebetsstunde. Also, das einfach als Herausforderung. Wir müssen Menschen der Stille sein. Das Zweite, wir dürfen keine Sünde im Leben tolerieren. Ich betone tolerieren, bitte hören Sie gut. Ich meine nicht das, dass Sie vielleicht heute Morgen gesündigt haben oder gestern, Sie sind zu Jesus gekommen, haben ihn um Vergebung gebeten. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem sind Dinge, wo Sie genau wissen, es ist falsch, aber aus irgendeinem Grund lassen Sie es zu. Vielleicht ist es eine Lieblingssünde, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Es ist eine Sünde, wo Sie genau wissen, es ist falsch, aber Sie lieben die Sache und darum sind Sie nicht bereit, es aufzugeben. Vielleicht ist es auch irgendetwas, gegen das Sie jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang gekämpft haben. Sie haben keinen Sieg bekommen und irgendwann sind Sie resigniert, sind natürlich froh, dass es niemand weiß, weder in Ihrer Familie noch hier in der Gemeinde. Aber im tiefsten Innern wissen Sie, das ist falsch und Sie wissen, Sie dämpfen den Heiligen Geist. Solche Sünden, die wir tolerieren, ist wie Wasser, das wir übers Feuer gießen. Das Feuer geht einfach aus. Wir haben das erlebt vor vielen Jahren in einer ziemlich großen Jugendarbeit. Wir waren damals am Samstag so 60, 70, auch mal 80 Jugendliche. Und wir hatten die typischen Probleme einer großen Jugendarbeit. Wir hatten ganz, ganz viele Schlaffis. Was haben wir nicht alles versucht? Wir haben die Leute motiviert. Wir haben gepredigt. Wir sind mit ihnen auf die Straße gegangen. Da war immer ein kleines Häufchen, das auf die Straße ging. Die meisten haben es nicht gemacht und die, die gingen, waren sowieso schon von Jesus angezündet. Manchmal war ich richtig scharf. Wer mich kennt, weiß, ich kann unglaublich scharf sein. Und früher war ich noch viel, viel schärfer. Ich kann mich an einen Samstagabend erinnern, ich war so scharf, dass ich nach Hause ging, zu meiner Frau gesagt habe, du, ich glaube, die kommen alle nie mehr. Die habe ich alle wütend gemacht. Nun, sie sind weitergekommen, aber es hat sich nichts verändert. Dann hatten wir eine legendäre Jugendgruppenteamsitzung. Die war wirklich legendär. Eine Mitarbeiterin hat nämlich gesagt, wir sollten mal die Taktik ändern. Wir sollten weniger predigen und mehr für unsere Jugendlichen beten. Das haben wir dann angefangen. In unserer persönlichen stillen Zeit haben wir intensiv für die Jugend gebetet. Vor jeder Teamsitzung, vor jedem Jugendgruppenabend haben wir intensiv für unsere Jugend gebetet. Dann vergingen 3 Monate. Jesus hat eingegriffen, aber anders als wir erwartet haben. Wir hatten Evangelisation. Beim Ruf zur Entscheidung kommen meine Mitarbeiter nach vorne. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Jugendgruppenleiter, Jungscharleiter, Sonntagsschullehrer bis hin zu Verantwortlichen in der Gemeinde sind nach vorne gekommen. Und dann wurde Sünde bekannt. Damals wurde mir zum allerersten Mal bewusst, wie viel verborgene Sünden in unseren Kreisen drin sind. Da sind ganz viele gekommen und haben gesagt, wir haben zwischenmenschliche Spannungsfelder. Wir haben nicht jedem vergeben. Wir haben Groll in unserem Leben, wir haben Ärger in unserem Leben, Hass, Aggressionen. Wir sind neidisch, wir sind eifersüchtig, wir versuchen einander auszuweichen. Also, Sie kennen das vielleicht, wenn der ist, mit dem Sie Mühe haben, vorne rechts sitzt, sitzen Sie hinten links. Wurde plötzlich bekannt. Da wurde bekannt die Not oder die Sünde, dass man Mühe hat mit den Ältesten. Dass man Mühe hat mit den Predigern. Und dass das Verhältnis einfach nicht so ist, wie es sein sollte, wurde bekannt. Dann sind ganz viele gekommen und haben gesagt, wir sind gebunden. Einige haben gesagt, wir kiffen. Glauben Sie mir fast nicht, aber tatsächlich haben gesagt, ja, wir kiffen. Manche haben gesagt, wir haben ein echtes Alkoholproblem. Manche sind gekommen und haben gesagt, wir rauchen. Es war sehr interessant. Es war nicht mehr die Frage, ist Rauchen jetzt meine große christliche Freiheit oder bin ich gebunden? Es war plötzlich klar. Manche sind gekommen und haben gesagt, wir haben Essprobleme. Wir essen zu viel, wir essen zu wenig und so weiter. Spielsucht, Eifersucht. Heute gibt es da noch eine ganz andere Sucht. Soll ich Ihnen sagen, manche von Ihnen sind gebunden. Kennen Sie diese Bewegung? iPhone, Handysucht. Ich nehme an, Sie haben wahrscheinlich fast alle das Handy dabei. Warum eigentlich? Sie brauchen es gar nicht. Früher sind wir auch ohne Handy in den Gottesdienst gekommen. Verstehen Sie? Natürlich dürfen Sie es dabei haben. Verstehen Sie mich bitte hier recht. Aber wir sind gebunden. Ich komme in den Gottesdienst und auch vor dem Gottesdienst schauen die da in dieses Ding hinein. Und man weiß inzwischen auch nicht Christen, dass wirklich viele gebunden sind. Wollen Sie mal herausfinden, ob Sie es nicht sind? Legen Sie Ihr Handy mal 24 Stunden auf die Seite und schauen Sie es nicht an. Soll ich Ihnen sagen, Sie werden Entzugserscheinungen haben, manche von Ihnen. Und so wurde viel bekannt. Dann sind viele gekommen, haben gesagt, sexuelle Probleme, suchtartige Selbstbefriedigung, schmutzige Fantasien, schon damals Pornografie. Meine Freunde, ich klage Sie nicht an. Ich weiß, wie groß die Not ist. Und ich weiß, wie groß der Kampf ist. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie Pornografie konsumieren, Sie haben ein richtiges Problem. Und ich sage Ihnen, Sie haben keine Chance, allein rauszukommen. Sie brauchen Jesus und wahrscheinlich seelsorgliche Begleitung. Ich habe Ihnen aber auch eine gute Nachricht. Jesus macht wirklich frei. Wissen Sie, als diese Welle gekommen ist, habe ich gedacht, wir müssen resignieren. Wir haben keine Chance. Inzwischen bin ich ermutigt, es gibt Freiheit. Aber Sie müssen es ans Licht bringen. Und das ist damals passiert. Dann sind manche gekommen und haben gesagt, wir haben Temperamentsausbrüche und vieles mehr. In dieser Zeit saß auch eine junge Frau neben mir. Wir sind zum Zelt gefahren. Und dann sagt sie mir plötzlich, Beat, ich habe in diesen Tagen gemerkt, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%. Ich sage, wie? Ja, sagt sie, ich lese Schundliteratur, also nichts Schlimmes, aber so. Jesus hat mir auf jeden Fall schon öfters gesagt, ich soll damit aufhören. Und ich habe mich immer entschuldigt, habe gesagt, die anderen machen es auch. Aber jetzt ist mir noch einmal bewusst geworden, es ist falsch. Sie haben Nachmittag gekommen mit einer Tüte dieser Schundliteratur, wir haben sie in einen Container geworfen. Sie hat sich Jesus wirklich neu hingegeben, so wie im Lied, und hat ihr Leben neu gegeben. Übrigens hatte das wunderbare Auswirkungen, wir sind mit ihr und ihrem Mann seit vielen Jahren befreundet. Und ich sage Ihnen, die brennt für Jesus. Die ist Feuer und Flamme für Jesus. Und so ging das durch die ganze Evangelisation hindurch. Wir hatten nicht so sehr viele Bekehrungen, wir hatten auch einige, aber nicht so viel. Aber wir hatten neue geistliche Mitarbeiter. Und nach dieser Evangelisation waren die noch motiviert, haben gesagt, okay, wir möchten noch mehr beten. Haben eine Gebetsstunde eingerichtet, Dienstagmorgen für die Frühaufsteher, Freitagabend für die anderen. Und es waren immer Leute dabei. Und dann wirkte Jesus weiter. In den nächsten 3 Monaten spielte keine Rolle, was das Thema war. Wenn wir in der Jugendarbeit gesagt haben, wer möchte sein Leben mit Jesus in Ordnung bringen, sind Leute gekommen. Manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei. Einige haben eine Wiedergeburt erlebt. Viele haben sich Jesus neu hingegeben. 3 Monate nach dieser Evangelisation hatten wir eine geistlich brennende Jugendarbeit. Aber wo hat es angefangen? An der Spitze. Und darum erlauben Sie mir, darf ich die Spitze einmal anzusprechen. Die werden ja ganz selten angesprochen. Ihre Ältesten und Ihre Prediger. Wie sieht dein Leben aus? Und ich frage die Leiter der verschiedenen Gruppen, Jugendgruppen, Jungschar, Teenager, ich weiß nicht, was sie haben, Senioren, und ich meine sie alle. Wie sieht ihr Leben aus? Wie sollen wir das Evangelium weitersagen? Wir müssen von Jesus gepackt sein, wir müssen von ihm ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir andere für Jesus ergreifen. Und damit komme ich noch zum dritten. Wann weitersagen? Wann sollen wir das Evangelium weitersagen? Paulus ermutigt seinen Mitarbeiter Timotheus, predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. John Wesley, er war ja der Gründer des Methodismus, er hat oft gepredigt. Es gab eine Zeit, da hat er schon 2-mal vor dem Frühstück gepredigt. Ehrlich, weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Aber er hat es gemacht und das war für den damaligen Bischof einfach zu viel. Und so wurde Wesley zum Bischof zitiert. Und der Bischof sagte zu ihm, Mr. Wesley, Sie predigen einfach zu oft. Wesley wehrte sich und sagte, nein, ich predige nur 2-mal, zur Zeit und zur Unzeit. Manchmal, jetzt hören Sie gut zu, manchmal ist es notwendig, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Und das gilt vor allem bei den Menschen, die wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wieder treffen. Also unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Bekannten, Arbeits- und Schulkollegen, Nachbarn. Da ist es zunächst einmal wichtig, dass unser Leben wirklich stimmt. Und wenn die sehen, dass Jesus unser Leben verändert hat, können wir im richtigen Augenblick auch mal das Richtige sagen. Ich merke manchmal, dass gerade junge Leute an dieser Stelle große Fehler machen. Die entscheiden sich für ein Leben mit Jesus und dann in ihrer ersten Begeisterung gehen sie nach Hause und predigen ihren Eltern etwas vor. Ja, darauf haben die Eltern jetzt gerade noch gewartet. Nein, jetzt muss man zuerst nach Hause gehen, das Leben in Ordnung bringen, man muss merken, weil es hat sich etwas im Leben verändert und dann kann man etwas sagen. In einer Konferenz entscheidet sich ein junger Mann für Jesus. Und nachdem er sich bekehrt hat, fragte den Konferenzredner, Pfarrer Klaus Vollmer, Herr Pfarrer, ich bin jetzt Christ geworden, was soll ich tun? Und sagt Pfarrer Vollmer so in seiner deutschen Art, Junge, räum die Bude auf. Verstehen Sie, geh nach Hause, lebe deinen Glauben aus. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, dass die gläubigen Frauen immer schuld sind, wenn die ungläubigen Männer sich nicht bekehren. Ich weiß, es gibt wunderbare Frauen und die sind liebevoll und alles. Und trotzdem, die Männer wollen sich nicht für Jesus entscheiden. Aber soll ich Ihnen etwas sagen? Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, dass die Frauen nie schuld sind. Wissen Sie, wenn ich manchmal in Gemeinde komme und wenn ich sehe, wie die Frauen über ihre Männer herziehen, dann denke ich, gute Nacht. Wenn die sich bekehren, wenn die in die Gemeinde kommen, wie viel Vorurteile müssen sie abbauen? Ich erlebe hin und wieder, das sind natürlich absolute Höhepunkte, dass sich Männer von gläubigen Frauen für Jesus entscheiden. Und manchmal kennt man ja auch die Frauen. Und ich merke immer, das sind, wenn ich sie kenne, wirklich liebevolle Frauen. An einem Sonntagmorgen, letzte Veranstaltung, kommt ein Mann nach vorne, für den man schon lange gebetet hat, entscheidet sich für Jesus. Ich kannte seine Frau und ich wusste von ihm, dass er ein unmöglicher Typ war. Das wusste ich nicht von ihr. Sie hat sehr liebevoll von ihm geredet. Aber andere haben gesagt, er ist schon sehr schwierig. Aber sie war total liebevoll. Und ich habe gedacht, wenn ich so eine Frau hätte, ich würde mich, glaube ich, auch bekehren. Nein, Sie verstehen schon, was ich sagen will. Aber unser Leben muss stimmen. So, und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Ich würde mich nie mit meinen Nachbarn anlegen. Auch wenn ich recht hätte. Ich würde mich übervorteilen lassen. Überlegen Sie mal, wenn Sie sich mit Ihrem Nachbarn anlegen, haben Sie ihn verloren fürs Evangelium. Sie können ihm nie mehr etwas sagen und andere können auch nichts mehr sagen. Weil wenn andere reden, sagt er, hör mir nur auf. Da hat es Leute, die sind fromm, jeden Sonntag im Mitternachtsruf, aber du solltest ihn mal sehen als Nachbarn. Nein, lassen Sie sich doch übervorteilen. Und soll ich Ihnen sagen, ich habe die Bibel auf meiner Seite. Haben Sie das gewusst? Kennen Sie Bergpredigt? Jesus sagt hier, wenn wir eine Ohrfeige bekommen, sollen wir die andere Wange auch noch hinhalten. Und wenn jemand ein Kleid von uns will, sollen wir das zweite auch noch geben. Wenn er eine Meile mit uns gehen will, sollen wir noch die zweite mit ihm gehen. Diese Bibelstelle sagt nichts anderes, als wir sollen uns um Jesu Willen übervorteilen lassen, damit sie Menschen für Jesus gewinnen. Und ich rede wirklich aus eigener Erfahrung. Wir hatten vor Jahren eine Nachbarin, als wir noch am alten Ort gewohnt haben. Und die war wirklich sehr schwierig. Wir wussten das, sie war ziemlich auch unangenehm und so weiter. Und die hatte mitten im Garten einen Baum. Und Bäume haben ja die Eigenschaft, sie wachsen. Und irgendwann mal war der Baum so groß, dass wir auch im Hochsommer schon um 15 Uhr Schatten hatten. Ich hätte mich mit ihr anlegen können, hätte wahrscheinlich nichts genützt. Und ich habe gedacht, spielt doch keine Rolle. Der Baum, okay, haben wir halt ein bisschen Schatten. Aber ich will ihr doch nicht im Weg sein, dass sie Jesus findet. Also habe ich das über mich ergehen lassen. Leider haben wir sie dann nicht für Jesus gewonnen. Es hat nichts genützt, aber trotzdem, es war richtig. Übrigens, ich frage dich noch etwas. Ich habe für den Baum gebetet. Und eines Frühlings hat der Baum gesärbelt, keine Blätter mehr getrieben, sie mussten ihn abhauen. Ich sage Ihnen aber, ich hatte ein riesen schlechtes Gewissen. Das möchte ich Ihnen auch noch sagen. Aber Sie verstehen, was ich meine. Und jetzt wird es wieder ganz ernst. Wenn Sie Spannungen haben mit Ihrer Nachbarschaft und Sie sind schuld, gehen Sie heute Nachmittag zu ihm und sagen, du, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich damals so doof gehandelt habe. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Sie wollen ihn doch für Jesus gewinnen, oder? Also, predige das Evangelium zur richtigen Zeit. Das gilt bei den Menschen, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit immer wieder sehen. Aber dann sagt die Bibel, predige das Evangelium zur Unzeit. Das heißt, wir müssen manchmal auch direkter sein. Ich sage, die schweizerische Anstandsgrenze etwas direkter überschreiten. Und das gilt vor allem bei den Menschen, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit nie mehr sehen. Und da müssen wir direkter sein. Ich kann mich gut erinnern, heute gibt es sie ja nicht mehr, aber früher habe ich Autoanhalter mitgenommen. Wenn ich dann in meinem Auto war, habe ich angefangen, das Thema einzukreisen. Und wenn ich bei Jesus war, musste er wieder aussteigen. Da habe ich gesagt, das ist die falsche Taktik. Also habe ich es geändert, er stieg in mein Auto, habe ich ihn gefragt, wohin müssen Sie? Dann wusste ich ungefähr, wie viel Zeit ich habe. Und dann habe ich eine ganz direkte Frage gestellt. Wie stehen Sie zu Jesus oder irgend so etwas? Einmal habe ich jemanden eingeladen, dann sagt er, vielen Dank, dass Sie mich mitnehmen. Ich musste 1,5 Stunden warten. Habe ich gesagt, es tut mir leid, dass ich erst jetzt komme. Sie mussten auf mich warten. Ich habe Ihnen etwas ganz Wichtiges zu sagen. Und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Wir hatten vor Jahren einen Pastor in der Schweiz, der hat die Leute jeweils gesagt, sagen Sie mal, worüber hat der Pfarrer am letzten Sonntag in der Kirche gepredigt? Haben natürlich die meisten gesagt, ja, keine Ahnung, ich war ja nicht im Gottesdienst. Dann hat er gesagt, was, Sonntag und nicht im Gottesdienst? Er war mitten im Gespräch. Ich möchte richtig verstanden sein, das kann man nicht kopieren, aber man kann es kapieren. Dann gab es eine Zeit, da wurde ich sehr defensiv. Ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Einige Zeit später habe ich gedacht, nein, so geht es nicht weiter. Ich habe mir Traktate gekauft und dann musste ich eine Reise machen nach Österreich. Habe ich gedacht, das ist gut, ich fahre übers Fürstentum Liechtenstein, dort gibt es bediente Tankstellen. Und dann tanke ich und dann kann ich ein Traktat geben. Ich komme ins Fürstentum Liechtenstein. Mein Herz rutscht mir in die Hosen hinunter. Ich mache einen Umweg zurück in die Schweiz, um eine unbediente Tankstelle zu finden. Habe getankt, hatte natürlich ein total schlechtes Gewissen. Bin weitergefahren über die Grenze nach Österreich, brauchte dort ein Pickerl, eine Vignette. Damals musste man es noch kaufen, konnte man nicht digital das machen. Habe gedacht, gut, da gebe ich ein Traktat. Ich komme in den Laden, da ist noch ein Kunde. Habe ganz schnell die Vignette bezahlt, Traktat hingelegt, raus und schnell weg. Dann fuhr ich weiter, kam zu einer Tunnelmautstelle, habe die Maut bezahlt, ein Traktat gegeben, Bleifuß, ich glaube, es hat gequitscht und bin weitergefahren. Ich will Ihnen damit nur zeigen, wie schwer das ist. Es ist wirklich nicht ganz einfach. Aber ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Vielleicht sagen Sie, nein, das kann ich nicht. Ich bin einfach nicht so ein mutiger Mensch, dass ich einfach Leuten etwas in die Hände drücken kann. Wissen Sie, was Sie dann tun können? Lassen Sie doch Traktate einfach überall liegen. Wir hatten in unserer Gemeinde eine alte Frau, die ist leider jetzt inzwischen bei Jesus, die hat überall, wenn sie mit dem Zug unterwegs war, mit dem Bus unterwegs war, hat sie einfach wie zufällig etwas liegen lassen. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Leute das gelesen haben. Ich habe es mal ausprobiert im Flughafen, habe gedacht, das muss ich jetzt ausprobieren. Habe ich ein Traktat hingelegt, bin so 10, 15 Meter weg, um zu schauen, was passiert jetzt. Ja, da ist natürlich jemand gekommen und hat es gelesen. Ich meine, das kann jeder. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie alle, es sind ungefähr 600, 700 Leute hier. Sie würden regelmäßig Traktate irgendwo liegen lassen. Wie viele Leute hätten die Möglichkeit, das Evangelium zu hören? Und Jesus kann das gebrauchen, er kann das führen. Und das kann jetzt wirklich jeder. Oder machen Sie mal wieder Straßeneinsätze. Ich weiß, Sie haben eine Gruppe, die das macht, hat mir Philipp erzählt. Aber warum nur die? Es können doch alle mal gehen. Oder mindestens hin und wieder. Das wäre doch eine Möglichkeit. Oder ich erinnere mich an meine Eliane, unsere Älteste. Das war auch sehr interessant. Wir waren in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina, in Sarajevo, und haben dort so Verteilaktionen gemacht. Dann, als wir nach Hause gekommen sind, sagte Eliane, das könnte man irgendwie auch zu Hause machen. Hat sie bei unserem Passo Traktate geholt, den Stempel vom Papa, hat sie gestempelt, und dann ging sie auf ein christliches Konzert. Dabei musste sie über Zürich fahren. War interessant. Hat sie gesagt, in Zürich, beim Umsteigen haben wir ein bisschen Zeit, wir verteilen Traktate. Und dann haben sie Traktate verteilt. Innerhalb von einer Viertelstunde haben sie 120 Traktate ungefähr verteilt. Ich habe gedacht, das kann auch nur ein Teenager. Oder wenn ich da stehe, bin ich froh, wenn ich ein Traktat in einer Viertelstunde loswerde. Nach einer Viertelstunde kommt die Securitas. Sie wissen, was das ist. Sagt, hier darf man keine christlichen Schriften verteilen. Das gehört der Bundesbahn. Elian hat gesagt, naja gut, wir haben ja viel verteilt. Steigt in den Zug, fährt zum christlichen Konzert, kommt nach Hause. Und wissen Sie, wovon sie geredet hat? Nicht vom Konzert. Das war überhaupt nichts Spezielles, sondern von ihrem Einsatz. Also, predige das Evangelium zur Unzeit. Noch einmal, predige das Evangelium zur Zeit, also bei Menschen, die sie immer wieder sehen, leben sie ihren Glauben aus, und predige das Evangelium zur Unzeit. Seien Sie bitte viel, viel direkter. Ich komme zum Schluss und ich fasse zusammen. Die Bibel sagt, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Seid bereit zu evangelisieren. Wir haben zwei Gründe angeschaut, warum. Der erste Grund ist, Jesus ist der Einzige, der uns mit Gott versöhnen kann. Und der zweite ist, Jesus kann unser Leben in einer wunderbaren Weise verändern. Das zweite, wir haben uns gefragt, wie weiter sagen. Ich habe Ihnen gesagt, von Jesus gepackt und von Jesus ergriffen. Und damit wir das sind, müssen wir ein Mensch der Stille sein. Menschen, die die Bibel lesen, Menschen, die beten, die intensiv in der Beziehung von Jesus leben. Wir dürfen keine Sünde im Leben tolerieren. Und wir müssen, soweit wir das abschätzen können, Jesus unser Leben vorbehaltlos ausliefern. Und ich frage Sie, jetzt müssen Sie bitte keine Antwort geben, nur innerlich, sind Sie von Jesus gepackt, sind Sie von ihm ergriffen? Wenn nein, dann möchte ich Ihnen heute ein Angebot machen. Ich möchte Ihnen heute eine Möglichkeit geben, um sich Jesus wieder ganz neu hinzugeben, wirklich ganz neu zu weihen. Wenn es so machen, dass ich beten werde, dann werden wir ein Lied miteinander singen. Und wenn Sie sagen, ja, ich möchte das, ich merke, dass in meinem Leben manches im Argen ist. Ich merke, ich bin kein Mensch der Stille. Ich lese nicht wirklich treu die Bibel und bete nicht wirklich treu. Und wenn Sie sagen, ja, es gibt in meinem Leben Dinge, die toleriere ich. Ich weiß, es ist falsch. Lieblingssünden oder eben etwas, wo ich einfach resigniert habe. Und wenn Sie sagen, ja, ich merke, Jesus ist nicht auf dem Thron in meinem Leben, nicht an der Schaltzentrale, ist eigentlich nicht wirklich Herr. Dann möchte ich Sie ermutigen, heute machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. Machen Sie manche Christen nennen das in Deutschland eine Erneuerung, finde ich sehr gut. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie während des Liedes, kommen Sie einfach hier zur Bühne. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie hier nach vorne kommen, zur Bühne, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus Christus. Warum empfehle ich Ihnen dieses öffentliche Bekenntnis? Ich weiß, das sollte man nicht zu viel machen, aber manchmal ist es richtig gut. Und zwar deswegen, wenn wir eine Entscheidung nur im Herzen treffen. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gemerkt, wird es häufig nicht zum Weg. Überlegen Sie mal, wie viele gute Predigen haben Sie schon gehört? Sie waren tief angesprochen, sind nach Hause gegangen, dann kam der Alltag und alles wurde wieder überdeckt. Das ist die große Gefahr. Wenn wir eine Entscheidung im Herzen treffen, wir möchten, dass sie zum Weg wird, wir möchten, dass sie Auswirkungen hat, dann müssen wir sie in irgendeiner Form nach außen hin kommunizieren. Und heute Morgen geht es mir darum. Es geht nicht darum, dass Sie jetzt irgendwie berührt sind und sagen, ja, der hat ja recht oder irgendetwas. Sondern es geht mir darum, dass diese Predigt wirklich Auswirkungen hat für Ihr Leben. Es geht mir jetzt nicht um die Evangelisation. Die drei Tage gehen ganz schnell vorbei. Sondern es geht um Ihren Lebensstil, dass es zum Weg wird in Ihrem Leben. Und darum ermutige ich Sie, wenn Sie heute tatsächlich neu sich Jesus hingeben möchten, wenn Sie merken, da muss es eine Kurskorrektur geben, dann kommen Sie während dieses Liedes nach vorne. Wir werden anschließend mit denen, die nach vorne kommen, nach diesem Gottesdienst noch reden und beten. Wir haben verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gerne bereit sind, mit Ihnen zu reden, mit Ihnen zu beten. Und dann können Sie das einfach festmachen mit Jesus. Und ich wünsche Ihnen dann, dass es wirklich auch zum Weg wird. Ich lade auch Menschen ein, die haben heute nicht darüber viel geredet, aber die noch gar nicht bekehrt sind. Sie wissen vielleicht alles schon. Und Sie wissen eigentlich schon länger, ich müsste mich für Jesus entscheiden. Eigentlich wäre das wirklich mal dran. dann nützen Sie doch diese Gelegenheit aus. Warten Sie nicht bis zur Evangelisation im Februar, sondern kommen Sie auch nach vorne und wir sind gerne bereit, mit Ihnen zu reden und mit Ihnen zu beten. Ich wünsche Ihnen ein richtig mutiges Herz und ich wünsche Ihnen, dass das, was Ihnen heute bewusst geworden ist, in Ihrem Leben auch wirklich zum Weg wird. Die dritte Frage war, wann weitersagen? Noch einmal zur Zeit und zur Unzeit. Ich möchte jetzt gerne, bevor wir das Lied singen, für Sie beten. Und wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie, dass Sie sich dazu erheben und auch während des Liedes bitte stehen bleiben. Bitte bleiben Sie während des Liedes stehen, wenn Sie Kraft dazu haben. Und ich möchte jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, dass du Mensch geworden bist. Dass du hinabgestiegen bist und dass du gestorben bist am Kreuz für uns. Du hast dich völlig und ganz hingegeben. Wir beten dich aber auch an, weil du auferstanden bist, weil du lebst und weil du da bist. Und jetzt danke ich dir für diese Gemeinde hier. Ich danke dir für die vielen, vielen Menschen, die ein- und ausgehen. Ich danke dir für die vielen Menschen, die dich in der Mitte ihres Lebens haben, die wirklich von dir gepackt, von dir ergriffen sind, die das auch weitergeben, weil das Herz voll ist von dir. Und ich möchte dich bitten, segne diese Menschen weiter. Aber jetzt bitte ich dich für die, die vielleicht alles wissen, die auch mit dir unterwegs sind, die eine gute biblische Theologie haben, aber im Grunde genommen ihr geistliches Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Die wissen, toleriere Sünde. Die wissen, du bist nicht auf dem Thron in ihrem Leben, die nicht wirklich treu die Bibel lesen und beten. Gib ihnen Mut, heute ganz neu mit dir durchzustarten. Gib ihnen Mut, auch nach vorne zu kommen. Wenn Menschen hier sind, die sich noch gar nicht bekehrt haben, die dich noch gar nicht in ihrem Herzen haben, bitte ich dich, gib ihnen Mut, heute diese Entscheidung klar und eindeutig zu treffen, zu dir zu kommen, um Vergebung zu bitten und dich einladen, in ihr Leben hineinzukommen. Möchte ich jetzt bitten, dass du in den nächsten Minuten durch die Reihen gehst, dass du noch einmal vor jedem stehen bleibst, ihn ganz persönlich ansprichst und dann gib einfach Mut. Wenn es vielleicht heute zu Gesprächen kommt, gib uns Liebe, Einfühlungsvermögen, sodass Menschen froh und dankbar nach Hause gehen können. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Beat Abri sprach in Vorbereitung auf eine Evangelisation zu Ihnen zum Thema «Das Evangelium weitersagen». Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Sagen sie sein Christen, doch wenn man sie dann fragt, ist Gott in deinem Leben Herr, dann sagen sie kein Wort. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an. Sehen, der Herr wird wunderbar. Mancher Christ lebt ohne Glück und Freude, weil er auf eigene Faust sein Leben immer weiterführt. Und das hat keinen Wert. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein Leben ist es ganz und gar. Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Heute kann ich sagen, ich bin froh und glücklich, denn Jesus selbst ist heute in meinem Leben Herr. Und das ist wunderbar. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar?